Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Zugeschaltet aus dem Studio Saarbrücken Christoph Arendt. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Sie sind Abgeordneter der Partei La République en Marche und das Studio in Saarbrücken, das liegt nur 10 Kilometer von Ihrem Wahlkreis Forbach entfernt. Sie sind Zahnarzt, waren seit 2014 als Parteiloser im Gemeinderat von Petit-Rosel und haben sich dann der Bewegung en Marche angeschlossen. Jetzt Ihre Bilanz, das erste Jahr als Berufspolitiker. Was ist Ihr Fazit?
Also die Bilanz ist schon relativ zufrieden, weil wir haben jetzt eine relativ einfache Sache zu handeln. Wir hatten alles, was wir in die Tat umgesetzt haben, in dem Programm schon vorgesagt. Also ist es von dem Politiker schon eine relativ einfache Sache und die Bilanz, die ist da relativ gut.
Das müssen Sie ja jetzt auch sagen als Berufspolitiker. Erstmal zu Ihrem Deutsch, das ist sehr gut. Woher sprechen Sie so gut Deutsch?
Also ich wurde zweisprachig von meinen Eltern erzogen und wie sie sagen, Petit-Rosel liegt an der Grenze und das deutsche Dorf heißt Groß-Rosseln und da fließt gerade nur ein Bach dadurch, das heißt die Rossel und ist eine Brücke und da ist man kein Franzose, kein Deutscher, aber wir sind alles schon hier Leute, die zu einem Volk gehören und die beide Sprachen normalerweise reden sollten.
Ja, Sie sagen, man ist kein Franzose, man ist kein Deutscher. Verstehen Sie sich als Europäer?
Also ich bin grundsätzlich ein Europäer, ja. Ich könnte mir heute das Leben nicht mehr anders als Europäer vorstellen.
Und wenn wir jetzt mal auf Frankreich gucken, auf dieses eine Jahr Emmanuel Macron, am 14. Mai 2017 hat er die Amtsgeschäfte übernommen. Welches Bild kommt Ihnen zuerst in den Kopf, wenn Sie an diesen Tag denken?
Also an den Tag ein Jahr zurück, also welches Bild, dass die Politik anders gemacht wird? Dass wir heute die Mitbürgern ein bisschen die Basis, auf die Basis hören, auf die Leute. Wir sind ja heute 400.000 En Marche-Mitglieder und diese 400.000 En Marche-Mitglieder arbeiten heute noch, wie sie vor einem Jahr und vor 2 Jahren gearbeitet haben. Und wir als Politiker haben da die Pflicht, denen zuzuhören.
Sie sagen, Sie erreichen die Basis. Es gibt aber jetzt natürlich gerade auch zu einem Jahr Macron viele Umfragen und ein Ergebnis, dass 55% der Franzosen sagen, die Bilanz des ersten Amtsjahres ist negativ und der Vorwurf, dass er eben Politik für Reiche und Superreiche macht, eben genau nicht für die Basis.
Ich denke, dass wir da noch viel Erklärungsarbeit zu tun haben, damit wir dieses wandeln können. Weil im Grunde genommen, warum sagen die Leute, es ist der Präsident der Reichen? Das ist wegen dieser Steuer auf die Leute, die viel Geld hatten in Frankreich. Die hatten da eine sehr hohe Steuer zu zahlen. Und das haben wir weggetan, damit dieses Geld wieder in die Wirtschaft reinkommt und damit wir da neue Arbeitskräfte und Arbeit fördern.
Ja, Macron senkt die Unternehmenssteuer, aber die Steuersenkungen, die dem Bürger versprochen wurden, die dauern jetzt erstmal noch an. Die wurden erstmal auf Eis gelegt.
Also wurden da wirklich Steuersenkungen angesagt? Glaube ich nicht. Was wir da angesagt haben, das ist, dass wir heute einen besseren Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Und das haben wir getan. Bei dem Mindestlohn haben wir heute 10% mehr.
In seiner Antrittsrede sagte Emmanuel Macron, er wolle den Franzosen ihr Selbstvertrauen wiedergeben und die Spaltung und die Risse der Gesellschaft müssten überwunden werden. Jetzt nach einem Jahr Macron scheint die Spaltung aber so groß wie nie. Wie erklären Sie sich das?
Also ich bin mit dieser Sache nicht so einverstanden zu sagen, dass die Spaltung so groß wie nie ist. Würde darauf auf die große Streike, die im Herbst angesagt waren und nichts geworden sind. Und heute hat man vielleicht den Eindruck aus dem Ausland, aus Deutschland ja vielleicht, dass es eine sehr große Spaltung gibt wegen dieser Bahn SNCF. Aber im Grunde genommen sind die Bürger damit heute einverstanden, dass wir da die Sache ändern müssen, wie ihr sie in Deutschland auch geändert habt. Ich denke, dass wirklich es diese große Spaltung nicht mehr gibt, weil heute sind viele Leute in Frankreich dazu bereit, ein Opfer zu bringen. Und verstehen nicht, dass andere kein Opfer bringen möchten.
Ja, aber es gibt ja nicht nur Proteste wegen der Bahnreform, sondern auch Demonstrationen. 40.000 Teilnehmer, darunter viele Studierende, die beispielsweise auch die Studienreform ablehnen. Sehen Sie den Protest der Bürger nicht mehr?
Also doch, und ich bin im Wahlkreis, empfange 3 Tage in der Woche die Leute, die nicht einverstanden sind mit dem, was wir tun, in meinem Büro ein. Und die kommen und wir reden, und den Leuten, denen kann man vieles erklären, wenn man die Sachen richtig sagt und wenn man zu ihrer Intelligenz redet.
Ja, und Macron, heißt es, macht eben die Politik für die Reichen und die Superreichen. Und er hatte ja vor, die Bürger zu erreichen, genau die Basis zu erreichen. Was sagen Sie Ihrem Präsidenten? Was muss er ändern, um die Basis zu erreichen?
Also ich sag noch einmal, für mich ist die Basis die Leute, die am niedrigsten waren, die Leute, die Mindestlohn haben. Und die haben heute 10% Lohn mehr. Wir haben heute dieses System von Renteversicherung geändert, und da profitiert jeder dran. Ab Ende des Jahres, die 3 letzten Monate dieses Jahres, wird auch diese Wohnsteuer auch niedriger werden. Und am Ende 2022 wird keiner mehr sie zahlen.
Ja, aber letztendlich, sie wird auch finanziert eben und muss finanziert werden. Es gibt immer wieder Menschen, die davon eben nicht profitieren. Und da heißt es gerade auch, die Rentner stehen dann am Ende wieder schlechter da.
Also ich würde sagen, für die Rentner, da kann ich ein bisschen mit Ihnen einverstanden sein. 60% der Rentner zahlen heute diese CSG, ja, Contribution Sociale Generale.
Sozialabgaben,
1,7% mehr. Und das wird durch Wohnsteuer dann geniedrigt und durch Zahnhandlung, Brille, Optik und Audioprothese.
Dadurch wird es gegenfinanziert.
Das wird gegenfinanziert, und man kann heute, das ist ganz einfach, wenn wir so eine Elterpyramide nehmen und dieses Rentensystem von Frankreich anschauen, wir können ja nicht immer weiter die gleiche Summe zahlen für Leute, die mit 60 in Rentestand gehen, die viel mehr sind und länger leben, als die, die arbeiten. Da muss man irgendwie wann was ändern. Und heute sind viele Franzosen dazu bereit, ein Opfer zu bringen, auch Rentner. Und wo das nicht mehr geht, das ist, wenn die Gewerkschaften sagen, wir wollen kein Opfer bringen, wir wollen weiter so leben, wie wir immer gelebt haben. Das geht nicht. Heute muss jeder bereit sein, einen Schritt zu tun, wie die Deutschen es auch unter Gerhard Schröder getan haben.
Sie gelten als typischer Vertreter der En Marche-Bewegung. Was macht Sie denn zu diesem typischen Vertreter?
Ich war in keiner politischen Partei, war Zahnarzt, also ich komme aus der Zivilgesellschaft. Warum ich da das mache, das ist, weil ich denke, es gibt heute gute Ideen auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Und zu lange hat man da gemerkt, zum Beispiel in Debatte im französischen Fernseher, dass es da ein Vertreter von der Rechte und ein Vertreter von der Linke war und dass die das Gleiche fast gesagt haben mit anderen Wörtern und nicht einverstanden waren. Und das geht heute nicht mehr. Ich denke, dass wir heute zum Beispiel in der Wirtschaft, wo wir Bruno Le Maire haben, der perfekt Deutsch redet und der heute diese Priorität hat, die 3% von der EU einzuhalten, das ist eher rechte Politik. Und das ist wichtig. Und wenn wir von dem Innenministerium hingehen, wenn wir Gérard Collomb zum Beispiel gucken, das ist einer, der kommt eher von der Linke, und hat da eher eine linke Politik, aber Sachen, die Basis entscheiden hat. Die Basis hat geredet, da gibt es ein Problem, das war die Grande Marche vor 2 Jahren, 2016. Und dieser Grande Marche hat man Probleme dargestellt, zu diesen Problemen hat man Lösungen gefördert. Und dann hat man entschieden, was wäre am besten für die größte Zahl.
Ja, und wenn Sie jetzt gerade rechts und links erwähnen, sowohl das Finanzministerium als auch das Innenministerium, wie verstehen Sie sich denn dann in Ihrer Rolle? Denn die Extreme haben ja tatsächlich in der Politik zugenommen.
Die Extremen haben zugenommen. Die Extremen hat man den Eindruck, dass sie zugenommen haben, weil man die anderen nicht mehr so viel hört. Die sind ja fast eingesackt, gerade wegen dieses Primärwahlensystem, wo man rechts und links 7 Kandidaten hatten, die fast nicht mehr die gleiche Philosophie vertreten.
Ja, Sie haben sich bei der Stichwahl vor einem Jahr gegen den Vizepräsidenten des Front National, Florian Philippot, durchgesetzt. Was glauben Sie, womit haben Sie denn die Stimmen holen können?
Also für mich war das eine ganz einfache Sache. Ich habe mit den Bürgern viel geredet und habe denen erklärt, dass das Programm der Front National für uns hier eine schlechte Sache war. Heute, die Politik, die wir heute führen, was auch von mir ein typischer En Marche-Kandidaten macht oder Mitglied, ist, dass wir heute versuchen, als guter Vater, gutes Familienvater, bon père de famille, sagt man auf Französisch, zu handeln, indem man sagt, es ist nicht das Interesse eines jeglichen, dass das Interesse der größte Zahl macht. Heute muss man gucken, was ist für die größte Zahl das Beste und damit das Geld von den Steuern gut einsetzen, damit das der größte Menge nützt.
Ja, wobei im November vom Parteitag, da hatten sich 100 En Marche-Mitglieder abgewandt. Sie sprachen von Verrat und autoritären Strukturen. Zu Recht?
Also 100 Leute von 400.000. Was, wenn wir von meinem Wahlkreis reden, sind das Leute, die nicht diese Investitur von En Marche für die Wahlen bekommen haben und die gerade das Gegenteil von dem, was ich Ihnen gesagt habe, machen wollten. Die wollten sich selbst hochfördern.
Ihr Wahlkreis Forbach an der deutsch-französischen Grenze ist von hoher Arbeitslosigkeit und niedriger Wahlbeteiligung getroffen. Was lässt Sie denn glauben, dass es besser wird?
Also wir sind heute dabei, mit En Marche-Mitgliedern zu den Bürgern zu gehen und zu fragen, warum sie nicht mehr wählen gehen, warum kein Vertrauen mehr in die Politik haben. Und den Kampf muss man heute führen, weil wir sind heute entfernt von Wahlkämpfen, die kommen. In 6, 7, 8 Monate wird das wieder zu spät. Dann sind wir wieder in dem Europa-Wahlkampf. Und wie wir dieses ändern, wir haben ja jetzt für Forbach, für meinen Wahlkreis, Geld von dem Staat herabgebaut, um diese Städte, die über zwischen 20 und 25.000 Einwohner haben, wieder zu revitalisieren.
Ja, und wie kann das ganz konkret aussehen in Forbach? Ich nehme an, nach einem Jahr gibt es noch keinen konkreten Erfolg in Forbach.
Nein, da haben Sie ganz recht. Nach einem Jahr kann man da noch nichts urteilen. Also einer der Wege für Forbach, das ist Europa. Warum sage ich, es ist Europa? Es ist diese deutsch-französische grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das ist einer der Wege für Forbach. Wir haben in Forbach Arbeitskräfte, die es hier in Saarbrücken im Saarland nicht mehr gibt. Und wir können da, wenn wir jetzt eine gute Zusammenarbeit fördern, eine Gagnant-Gagnant, Gewinner-Gewinner-Relation etablieren.
Aber wie sollen dann diese Arbeitsplätze in Sachen Europa für die Bewohner in Forbach aussehen? Was wollen Sie schaffen? Denn seit dem Ende des Kohleabbaus kämpft Forbach eben mit einer hohen Arbeitslosigkeit.
Das ist das Problem. Es war hier nur Kohle und es wurde nicht vorbereitet, diese Kohleende. Forbach könnte von Tourismus leben. Forbach kann von Digitalisierung, von alles, was neue Technik ist, leben. Wir haben die Schule dafür. Wir haben in Forbach Studenten, Ingenieurstudenten. Das kann man auch in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit einem Helmholtz-Institut, das hier in Saarbrücken öffnen wird, fördern. Aber das Problem heute, das ist die Sprache. Die Sprache. Wir müssen dazu unbedingt in meinem Wahlkreis in Forbach wieder die deutsche Sprache fördern.
Wobei Sie ja anfangs sagten, in Forbach ist man kein Deutscher, man ist kein Franzose. Beide sprechen beide Sprachen. Also sollte das ja gegeben sein. Vielleicht können Sie ein konkretes Beispiel mal nennen, wie denn beispielsweise in 5 Jahren neue Arbeitsplätze aussehen können bei Ihnen in Forbach?
Also wie können die aussehen? Man kann heute in dieser Eurozone von dem Holzboller Parc Cabois in Forbach hoffen, dass da eine Firma von der Robotik sich entwickelt. Die gibt es schon. Man kann erhoffen, dass da das Gymnasium Condorcet, das heute einer der besten von Frankreich ist, mit dieser Industrie zusammenarbeitet und dass dieses Universitätsinstitut, das es in Forbach auch gibt, sich auch dazu sehnt. Und dann werden zum Beispiel Michelin, das in eine Firma, die in Deutschland ist, die sucht vor nicht so langer Zeit 300 Leute, um zu arbeiten. Die hätten aus Frankreich kommen können, die hatten die Kompetenzen dazu, aber die sprachen kein Deutsch. Weil heute die junge Generation eher zu dem Englischen umdreht.
Macron hat in seiner Antrittsrede gesagt, er wolle den Franzosen Selbstvertrauen und die Lust auf die Zukunft wiedergeben. Ist die Mission gescheitert?
Nein, nein. Die Mission geht weiter, ist noch nicht fertig. Wir haben 5 Jahre dazu. Und dann geht's, das Rad dreht ja weiter. Und ich denke, dass wir heute diesen Konzept weiterführen müssen, weil bis jetzt hat man auch, was Europa angeht, hat man die Wirtschaft war wie so ein Deckel über diese Europa. Und wir haben ja diese Grande Marche für Europa. Die war gerade dazu, damit man heute listiert, was, worauf, auf welches Europa haben die Leute Lust, und damit wir das in die Tat umsetzen können. Und das ist für Europa, das ist für die Innenpolitik, das ist für die Wirtschaft. Heute muss die Politik sich ändern, und wir müssen unseren Mitmenschen zuhören und denen in dem täglichen Leben Verbesserungen bringen.
Ihre Begeisterung ist rauszuhören und Ihre Lust, aber das sieht im Volk vielleicht dann anders aus. Kein französischer Präsident ist je so schnell und tief in der Wählergunst gesunken wie Emmanuel Macron. Wie erklären Sie sich das denn?
Aber er ist wieder hochgegangen. Und heute ist er höher als zum Beispiel Sarkozy oder Hollande. Die waren nach einem Jahr viel niedriger.
Die Unzufriedenheit ist da und diese Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen Pro-Europa und Kontra-Europa. Spüren Sie das nicht als Abgeordnete?
Die Spaltung zwischen Armen und Reichen, das spürt man schon. Aber wie gesagt, oft von Leuten, die ihre Privilegien heute nicht aufgeben wollen und die nur für sich selbst nachdenken, ist ja auf einer Seite, kann man ja auch verstehen, ja, man kommt auf die Welt und versucht, das Beste draus zu machen, und jeder kämpft für sich selbst. Ist aber nicht meine Philosophie. Sonst wäre ich nicht hier und wäre weiter in meiner Zahnarztpraxis, wo das Leben vielleicht viel einfacher war.
Stellen Sie das fest, dass Sie auch angefeindet werden als Berufspolitiker, gerade wo der Ton allgemein rauer geworden ist?
Also ja, zum Beispiel von Florian Philippot.
Ihrem Gegenkandidaten,
ja,
des Front National.
Der existiert heute, den gibt es in Forbach nur noch, weil er sich gegen mich positioniert. Aber ansonsten, ich stehe gerade in meine Schuhe. Alles, was wir hier in die Tat umsetzen, da habe ich ja auch Kampagne dafür gemacht. Und ob es jetzt um CSG, um Sozial geht oder um Immigration, das sind alles Sachen, die waren angesagt. Und ich habe damit kein Problem, weil ich habe En Marche April 2016 damit angefangen. Und ich war auch ein Teil von dieser Basis, die überlegt hat, was wollen wir für Programm haben. Wenn Sie sich erinnern, hat man uns ja sehr lang gesagt, bis März 2017, wir hätten kein Programm. Und wir haben da gesagt, unser Programm, das muss reifen. Und unser Programm kommt nicht irgendwie aus der Tasche. Es kommt aus der Basis zuzuhören. Und heute hören wir immer noch dieser Basis zu.
Ihr Vater Bergmann, dafür steht die Region auch. Sie sind Zahnarzt geworden. Haben Sie es eigentlich schon bereut, in die Politik gegangen zu sein?
Ehrlich gesagt, ja. Ja. Ich habe es während dem Monat Oktober wirklich bereut, als gerade hier in Frankreich die Medien sich in dieser Weinstein-Affäre über mich herabgegangen sind. Und das war eine schwierige Zeit, also nicht für mich. Also ich habe es nicht persönlich für mich bereut. Ich wusste, dass man als Politiker manchmal Schultern haben muss, aber für meine Lebensgefährtin, meine Kinder und meine Eltern.
Was Sie da gerade ansprechen, ist, dass es Vorwürfe gab von Ihrer früheren Kampagnenleiterin gegen Sie, Vorwürfe wegen sexueller Belästigung.
Stimmt, ja.
Und Sie haben dann in einer Anzeige wegen falscher Anschuldigung darauf reagiert, ist es korrekt?
Ja.
Sie berichtet dort von fortgesetzter sexueller Belästigung. Wie erklären Sie sich das denn?
Also es gibt mehrere Erklärungen. Ich kann jetzt nicht detaillieren, weil sie geht ja jetzt vor Justiz. Ja,
es müssen womöglich die Gerichte klären und entscheiden.
Ja. Also sie hat mich da angeklagt, und die Klagen, die wurden alle abmontiert. Es wurden 230 Leute abgehört. Es wurden all meine Zahnarzthelferinnen, Patienten, Leute, die ich unter mir hatten, als ich Dozent auf der Uni in Nancy war, abgehört. Und es war im Grunde genommen sie wollte Geld, würde man kurz sagen.
Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Also ich habe mich ganz auf meine Arbeit konzentriert. Ich wurde damals ja ganz frisch Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Die Affäre, die ging einem Freitagabend 17 Uhr los, und Sonntagmorgens war ich vor 440 Leute in Saarbrücken. auf deutscher Sprache und bin dann nach Berlin auch ins Auswärtige Amt, ins Innenministerium als Vorsitzender dieser Gruppe und habe mich da ganz auf diese Arbeit konzentriert und diese Resolution, die wir am 22. Januar mit dem Bundestag morgens in Berlin und nachmittags in der Assemblée Nationale in Paris vereinbart haben.
Und haben diese Vorwürfe wegen sexueller Belästigung, haben die Ihre Arbeit in irgendeiner Form auch beeinflusst? Ja, sicherlich auch Ihr öffentliches Bild.
Also das öffentliche Bild wurde retabliert. Ja, ich wurde ja, der Richter hat gesagt, ich hätte nichts zu vorwerfen. Aber nein, es gab eine innere Kraft und Motivation und fast ein bisschen wie einen inneren Krieg. Und ich bin jetzt, wie sagt man, ein verletztes Tier ist immer gefährlicher als ein nicht verletztes Tier.
Das heißt, Menschen, die verwundet wurden, sie wissen sich jetzt zu wehren.
Ganz genau.
Ist es noch ein laufendes Verfahren oder ist der Prozess abgeschlossen?
Nein, es gibt heute ein laufendes Verfahren gegen sie und sie muss ja jetzt auch zahlen für das, was sie da zerstört hat.
Das heißt, Sie haben diese MeToo-Debatte von der anderen Seite her erlebt und wurden angegriffen?
Stimmt, ja.
Inwiefern haben Sie sich weiter mit diesem Thema dann auch befasst? Spielt es für Sie politisch auch eine Rolle?
Also, wenn sie jetzt Bußgeld zahlen muss, das geht alles zu einer Frauenschutzorganisation. Und ich habe ja meine Lebensgefährtin, die ist Hebamme. Wir machen da eine ganze Arbeit auch, damit heute Frauen, die wirklich belästigt wurden, sich auch bei der Polizei oder bei der Justiz melden können und besser melden, weil man muss zugeben, dass wir auf dieser Seite der Affäre in Frankreich auch noch viel Fortschritte zu tun haben.
Sie sind Präsident der französisch-deutschen Freundschaftsgruppe und bringen sich in die Verständigung zwischen den Ländern ein. Können Sie mal sagen, wie da die Arbeit ganz konkret aussieht?
Also ganz konkret, wir sind jetzt ein bisschen weiter schon als nur diese Freundschaftsgruppe. Wir haben ja jetzt eine Arbeitsgruppe von 9 Abgeordneten in Paris und 9 Abgeordneten aus dem Bundestag. Und wir arbeiten da auf, wie kann man sagen, dass wir in dem Bundestag und in der Assemblée Nationale nicht die gleiche Verfahren haben, aber dass wir zu einem gemeinsamen Resultat kommen. Und da sollen wir die ersten Sachen bis im Herbst dieses Jahres vor die Nationalversammlungen bringen, damit am 22. Januar des nächsten Jahres ein neuer Élysée-Vertrag von unseren beiden Staaten in die Tat umgesetzt werden kann. Und nicht nur ein Vertrag, wo es nichts Konkretes gibt, aber sehr konkrete Sachen, die positiv das Leben unseren Mitmenschen impaktieren.
Ja, Sie wollen da das Parlamentsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich eben ausarbeiten. Können Sie einen Punkt mal nennen? Was wird da Besonderes drinstehen?
Also regelmäßige gemeinsame Versammlungen von den Ausschüssen aus Bundestag und Assemblée Nationale. Das ist schon was ganz Wichtiges. Wir haben auch da, dass da Deutschland und Frankreich mit von der Wirtschaft her oder auch Militär her, von Verteidigung, gemeinsame Sachen in die Tat umsetzen. Und noch ein drittes Beispiel, das ist jetzt vielmehr hier für meinen Wahlkreis und für das Osten-Mosel-Gebiet und für das Saarland, aber auch für Baden-Württemberg. Das sind diese Euro-Distrikte, die es heute gibt. Also von französischen, deutschen Seite, damit diese Euro-Distrikte ein bisschen Autonomie aufnehmen, damit die Kompetenzen von den Ländern in Deutschland oder von den Grandes Régions, von den Regionen in Frankreich übernehmen, damit wir hier Experimentierzonen werden, um zu sehen, wie wir da weit fortschreiten können, zum Beispiel für alles, was Arbeitsrecht ist. Wir haben ja hier viele grenzüberschreitende Arbeiter und da gibt es immer und wieder Probleme mit Rente, mit Sozialversicherung, mit Krankheitsversicherung und das sind Sachen, die sollten wir heute regeln können, damit die Leute wirklich frei über die Grenze arbeiten können.
Da ist rauszuhören, da steht vieles noch am Anfang. Inwiefern, wenn es jetzt um öffentliche Gesundheit geht, was Ihnen ja ein großes Anliegen ist als Zahnarzt, inwiefern wollen Sie die Länder kooperieren lassen?
Also im Moment haben wir hier eine Experimentierung von Herzkrankheit, Kardiologie, die funktioniert. Und wir möchten das gerne auf Traumatologie, Neurologie und Kindermedizin fördern. Das sind alles Sachen, ich bin kein Träumer. Ich weiß, dass das alles sehr schwierig ist. Ich bin mir bewusst, gerade als hier, als Grenzgebiet, Einwohner, dass die Deutschen nicht wie die Franzosen arbeiten. Aber es ist nicht, weil wir nicht die gleiche Art zu arbeiten haben, dass wir nicht die gleichen Ziele erreichen wollen.
Ja, aber wenn Sie gerade diesen Unterschied ansprechen, dass wir nicht die gleiche Art des Arbeitens haben, wie sehen da die Herausforderungen aus, auch hinsichtlich der unterschiedlichen Arbeitskulturen vielleicht?
Also man sollte schön an den Tisch setzen, dass wir, was wir jetzt machen, ja, mit den deutschen Abgeordneten, und gucken, was da am besten für die größte Menge ist. Heute muss man doch sagen, zum Beispiel Europa ist eine Wohltat. Und wenn Europa eine Wohltat ist, wenn das Ziel gekannt ist, dann findet man viel besser und viel einfacher einen gemeinsamen Weg.
Sie haben Europa eben als Wohltat beschrieben. Das sehen viele Menschen in Europa inzwischen anders. Wie wollen Sie eine Begeisterung für Europa, die En Marche-Bewegung mal hervorgerufen hat, wie wollen Sie die wieder wecken?
Die Frage, warum ist Europa für vielen keine Wohltat mehr? Weil wenn man die danach fragt, was hat Europa in deinem täglichen Leben geändert, dann sagen die nichts. Die haben ganz vergessen, dass wir jetzt 73 Jahre schon Frieden haben. Wir können frei über die Grenzen gehen, das haben die Leute auch vergessen. Wir haben das Euro, das haben die auch vergessen. Und warum? Weil gerade die Wirtschaft diesen Deckel auf Europa ist. Warum hat man Europa? Die Leute haben den Eindruck, dass man heute Europa fördert um die Wirtschaft. Und das muss man ändern. Man muss heute Europa fördern, damit ist das tägliche Leben der Mitmenschen verbessert. Wie kann man das machen? Nur indem man die Leute fragt, was hättest du gerne, dass Europa in deinem Leben verbessert?
Und dann bekommen sie Antworten und die können sie nicht umsetzen, weil ihnen das Geld fehlt.
Das ist die Krankheit in Frankreich. In Frankreich sagt man jetzt, wenn ich morgens Radio anschalte, 40 Jahre schon lang, wenn hier etwas schlecht geht, ist Europa daran schuldig. Das ist auch ein Problem und da sind die Politiker auch daran schuld, weil die haben das so gelassen. Es war zu einfach, anstatt seine Verantwortung als Politiker zu nennen und zu nehmen, hat man gesagt, Europa ist dafür schuld. Das ist auch ein Problem.
Wo sehen Sie denn eine europäische Identität überhaupt?
Für mich ist diese europäische Identität heute gerade diese demokratische Debatte. Und damit, also nicht, dass man mich schlecht versteht, ich denke, dass man da auch Extremparteien braucht, damit man wirklich diese demokratische Debatte fördern kann und aufbauen kann. Weil ansonsten, in welchem Land außer Europa hat man noch diese Zivilisation von demokratischen Debatte?
Es wird ja viel über die Rollen diskutiert, wer überhaupt in Europa voranschreitet, sei es jetzt Deutschland oder Frankreich. Wie nehmen Sie das in der Grenzregion wahr?
Also für mich schreiten wir Hand in Hand zusammen voran und mit dem Objektiv, den anderen Ländern Lust auf Europa zu geben. Gerade weil wir sind ja hier und versuchen, das tägliche Leben zu verbessern. Und ich kenne keinen Nachbar, der sein tägliches Leben nicht verbessern möchte, wenn es dem anderen gut geht und wenn das einfach gut geht. Und wenn wir hier die Möglichkeit haben, Hand in Hand, Deutsche und Franzosen, Europa zu fördern und dass das unser tägliches Leben verbessert, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass die Nachbarn aus dem Osten oder die Nachbarn aus dem Süden in Europa nicht auch Lust darauf haben.
Ihnen ist Ihre Lust auf jeden Fall noch anzumerken. Ich sage herzlichen Dank, Christoph Arendt im Studio in Saarbrücken.
Ich bedanke mich.
Eins gehört.